einige Leute aus der Gemeinde gefragt haben, ob wir mal ein Seminar über Erziehung von Kindern machen können, dass wir das gerne tun wollen. Und ich hatte spontan den Gedanken, dass ich was erzählen würde darüber, wie wir Kinder mit Gott in Kontakt bringen. Und das möchte ich jetzt ein Stück tun. Also wie auch Axel heute am Anfang schon gesagt hat, wir sind als Eltern verpflichtet, unsere Kinder dahin zu führen, dass sie selbst Gott nachfolgen. Und da ist die Betonung viel mehr auf uns als Eltern als auf der Gemeinde. Und eine Bibelstelle, die mir als allererstes spontan zu dem Thema eingefallen war, steht im 5. Mose 6. 5. Mose Kapitel 6, Vers 4 bis 9. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Soweit ist uns das bekannt und auch geläufig. Dann geht es weiter. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und so weiter. Ich wiederhole nochmal den Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Das bedeutet, die Voraussetzung dafür ist, dass Gottes Wort und sein Wesen in uns permanent irgendwie standby leben. Und dann gibt es viele, viele Situationen im Alltag, die uns veranlassen, unsere Kinder etwas aus Gottes Wort zu lehren. Und das ist das, was ich vermitteln möchte. Wir werden weniger extra Lehrzeiten mit unseren Kindern als Familie haben, die intensiv in ihrem Herzen das Wort Gottes reinpflanzen, als vielmehr, dass wir Alltagssituationen zum Anlass nehmen, um sie die Wahrheit aus Gottes Wort in Bezug auf diese speziellen Situationen zu lehren. Und da gibt es tausend Anlässe, die wir nehmen können und sagen, pass mal auf, hier ist, mir fällt es als Beispiel, ein oder kleiner Zwerghase gestorben. Da kann man sie über etwas über Tod und Auferstehung, über gerettet sein und verloren sein lehren. Man kann das als Ausgangspunkt zu einer Lehre über Bekehrung nehmen. Zum Beispiel. Das Wichtigste insgesamt, dass wir unseren Kindern das Wort Gottes vermitteln können im Alltag, in unserem gesamten Alltagsleben ist, dass unser Alltagsleben Gottes Herrschaft untergeordnet ist, dass wir selbst in unserem Alltag Gott nachfolgen. Unsere erste Predigt, die wir unseren Kindern halten, ist unser Leben. Das ist ja heute auch nicht zum ersten Mal gesagt, aber das ist die Voraussetzung dafür, um unsere Kinder zum Herrn zu führen, ist, dass wir ein glaubhaftes Leben in der Nachfolge Gott hinterher selber leben. Also die Art, wie wir leben und auch wie wir unsere Kinder erziehen, vermittelt und verkündigt unseren Kindern ein Bild über Gott. Wenn wir sie von Herzen lieb haben, wenn wir Zuneigung, Annahme, Freundlichkeit und Sicherheit zuerst wie vorschießen, zuerst unseren Kindern geben und daraus folgt dann auch konsequent sind, sie strafen für Fehlverhalten und sie zurechtweisen, wo sie falsch gegangen sind, dann vermitteln wir ein richtiges Bild von Gott durch unseren Erziehungsstil auch und durch unser Ort, wie wir leben. Und das Erste, was wir von Gottes Ort und was wir von Gottes Wesen sie lehren, ist, dass er Annahme, Geborgenheit, Sicherheit und Freundlichkeit gibt. Ich habe jetzt mal bewusst das Wort Liebe ausgeklammert, weil Liebe einfach mehr umfasst. Liebe hat dem Aspekt eben auch Erziehen, Strafen und Disziplinieren, das ist auch ausgeübte Liebe. Das ist heute auch, denke ich, ziemlich gut deutlich geworden. Und die Art Liebe, die uns Gott als erstes offenbart, ist seine Annahme und seine Hingabe an uns. Seine Liebe hat Gott dadurch offenbart, dass er seinen Sohn Jesus hingegeben hat und hat uns dadurch ermöglicht, ihm gehorsam zu sein. Weil unser natürlicher Mensch nicht in der Lage ist, ihm gehorsam zu sein, wenn er nicht erlöst ist. Nicht durch das Blut von Jesus erlöst ist. Und so hat Gott als allererstes seine Hingabe und seine Annahme und seine Bereitschaft, uns entgegenzugehen, offenbart. Und danach kommt der Part, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir diszipliniert sind, dass wir ihm gehorchen. Und so soll es auch bei uns sein. Unser erstes, was wir unseren Kindern als Wesen Gottes verkündigen, ist Annahme, Sicherheit, Geborgenheit, Frieden und das, was man landläufig als Liebe bezeichnet. Und in dieser Basis können wir auch den zweiten Teil von Liebe gesund ausüben, dass wir sie disziplinieren, zurechtweisen, strafen, korrigieren und in die Bahn bringen. Einen Baum muss man erstmal gießen, damit er wächst, und dann kann man auch seine Zweige beschneiden. Wenn man den nicht gießt und dem keine gute Erde gibt, wächst er erst gar nicht los. Also die Voraussetzung dafür ist, dass unsere Kinder mit der Umarmung Gottes beginnen aufzuwachsen, und dann gibt es auch dann hat der zweite Teil von Liebe, Strafen, Konsequenz in Sinn. Und da möchte ich gerne damit weitergehen, dass eigentlich das auch ein bisschen so von den Altersabschnitten so erfolgt. Im kleinen Säugling, so noch frisch nach der Geburt, so in den ersten Wochen und in den ersten paar wenigen Monaten, gibt es eine Erziehung in der Richtung, dass wir auch eine geistliche Erziehung dadurch, dass wir für das Kind beten, dass wir das Kind segnen, dass wir über dem Kind und für das Kind Worte Gottes aussprechen, dass wir dem Kind aus dem Psalm 139 vorlesen und sagen, Gott hat dich wunderbar gemacht, du bist einzigartig geschaffen. Das ist so der Beginn, dass wir unseren Kindern Gottes Wort verkündigen. Und der Geist in unserem Kind nimmt es sehr genau auf. Auch wenn unser Kind nicht reden kann und auch uns keine Antwort geben kann, was wir an Wort Gottes ihm zusprechen, das nimmt der Geist dieses Kindes auf. Und das ist unser erster Dienst, unser erster Verkündigung und unser erster Schritt, unsere Kinder in Gottes Nachfolge zu führen, ist, dass wir sie der Sicherheit, der Liebe, Geborgenheit und Annahme von Gott versichern. Dass wir unsere Kinder segnen. Dass wir Gottes Frieden über ihm aussprechen. Dass wir zum Beispiel, wenn es, was weiß ich, mal krank ist, dass wir eine Zeit lang uns daneben setzen und Sprachen beten. Alles Sachen, die auf den Geist des Kindes konzentriert sind, die auf das Unbewusste, was wir auch noch nicht, wo wir noch keinen direkten Zugang als Eltern haben. Wir sprechen direkt Gottes Wort zum Geist unserer Kinder, schon wenn sie im Mutterleib heranwachsen. Beginnt das, dass wir unseren Kindern Gottes Wort und Wahrheit zusprechen können. Im Wort Gottes steht, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist das, was wir an Gottes Ort vermitteln. Natürlich schließt diese Liebe auch mehr ein, außer nur Annahme und Geborgenheit. Aber Jesus hat durch seine Hingabe uns in die Lage versetzt, gehorsam sein zu können. Und dann geht es weiter, dass wenn unsere Kinder anfangen können zu sprechen, dann können wir ihnen als erstes erklären, dass Gott sie geschaffen hat. Das ist somit der erste Anfang von Evangelium, was Kinder gelehrt bekommen sollen. Dass Gott sie geschaffen hat und dass Gott alle Dinge geschaffen hat. Das ist das, was auch Kinder aufnehmen und auch am ehesten behalten. Dass wir, das zieht sich eigentlich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung bis ins Teenie-Alter, dass wir Kinder lehren können, über Gottes Schöpfung erstaunt zu sein und alles, was sie sehen, auf Gott zu beziehen und als von Gott geschaffen wahrzunehmen. Und wenn wir das im ersten Wahrnehmungsalter schon lehren, unsere Kinder lehren, dass Gott alle Dinge geschaffen hat, dann werden sie nicht den Lügen glauben können, die in der Schule erzählt werden von Evolution, von Entstandensein und so weiter. Aber das ist, wie soll ich denn sagen, unsere Kinder befragen sich unterbewusst und dann auch später im Kleinkindalter, warum ist denn das so? Und wieso ist denn das so und weshalb und warum? Und da können wir sehr oft antworten, weil Gott es so geschaffen hat, deswegen ist es so. Und das pflanzen wir in unsere Kinder ein. Wir pflanzen in unsere Kinder ein, dass er sie geschaffen hat, weil dadurch bringen sie sich selbst in einen Zusammenhang mit Gott. Sie wissen, dass sie deswegen leben, weil Gott das so gewollt hat. Das ist so der erste wichtige Grund. Und deswegen ist auch ein Angriff Satans auf die Lehre von Schöpfung gerichtet. Deswegen gibt es die ganze Evolutionslüge, die wissenschaftlich nicht haltbar ist und dennoch geglaubt wird. Und Gott möchte, dass unsere Kinder die Wahrheit kennen und wir vermitteln ihnen das. Und es gibt so viele praktische Anlässe, um unsere Kinder Gottes Schöpfung zu lehren. Das ist wichtig im Kleinkindalter. Und dann geht es weiter, wenn sie auch mehr aufnehmen können, mehr bewusst aufnehmen können, dass wir ihnen Wort Gottes vorlesen. Das geht zum Teil durch diese biblischen Geschichten, die kleinen Kinderheftchen, wo biblische Geschichten geschrieben sind. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man Kindern, auch kleinen Kindern, direkt aus der Bibel vorlesen kann, wo man auch dann mit eigenen Worten Formulierungen ein Stück abändert, um sie besser verständlich zu machen, weil sie einfach sprachlich noch zu kompliziert sind für das Kind. Aber scheut euch nicht, Kindern das Evangelium vorzulesen. Lest mal Matthäus oder Lukas vom ersten bis zum letzten Kapitel euren 2-3-jährigen Kindern vor. Und ihr werdet merken, es dauert gar nicht lange, kommen nach 3 Sätzen schon wieder Fragen und bist mit einem Kapitel vielleicht mehrere Tage beschäftigt. Wir haben das mal eine Zeit lang gemacht und ich weiß, so als Episode zwischendurch, unsere Kinder wollten immer wieder die Geschichte hören, als Jesus den Lazarus auferweckt hat. Und die fanden das immer so schön, wenn ich dann laut gerufen habe, Lazarus, komm heraus! Ja, irgendwie wollten die das immer wieder hören. Und das ist gut. Kinder können Wort Gottes aufnehmen, weil ihr Geist ist, der Geist, den Gott in ihnen geschaffen hat, ist in einer gewissen Weise, macht er nicht diese Entwicklung vom Säugling zum Mann durch. Er ist von Gott geschaffen und ist da und muss genährt werden mit Wort Gottes. Natürlich braucht es auch eine kindgemäße Sprache darin, aber unsere Kinder können Wort Gottes aufnehmen, pur wie es ist. Und wir kommen beim Vorlesen auch darin, ihnen Dinge zu erklären, die in vielen Geschichtenbüchern nicht aufgeschrieben sind. Ich erinnere mich an eine zweite Begebenheit, die auch mir eindrücklich in Erinnerung geblieben ist. Da gibt es die Begebenheit, wo Jesus sagt, wenn ein Starker sein Haus bewacht, so bleibt das, was er bewacht, in Sicherheit. Kommt aber ein Stärkerer und überwindet ihn, so werden die, die in dem Haus gefangen waren, in Freiheit entlassen. Und das hatte ich auch mal richtig aufgemalt für unsere Kinder und das haben die irgendwie aufgesaugt. Ich weiß nicht warum, es gibt eben Sachen, die der Heilige Geist auch zu den Kindern sprechen möchte. Und da lasst uns da offen sein für Dinge, die Gott zu dem Herzen unserer Kinder reden möchte. Das sind Dinge, die im Kleinkindalter geschehen. Und dann gibt es mit absoluter Sicherheit Situationen, die der Heilige Geist veranlasst, wo wir unseren Kindern den Weg von Erlösung erklären können und das dann auch müssen. Wie zum Beispiel ein Hase, der gestorben ist, begraben werden muss. Oder, mir fallen jetzt keine konkreten Anhaltspunkte ein, aber ich weiß, dass es die gibt. Es gibt oft im Alltag Anhaltspunkte, die dazu führen können, dass wir unsere Kinder über den Heilsplan Gottes aufklären und sie den Heilsplan Gottes lehren. Oder ein anderer Ausgangspunkt kann sein, das gab es bei uns in der Familie mal, als die Verena, die war mal eine Zeit lang ziemlich strafrebellisch und hatte dann, nachdem sie auch da gestoppt worden ist, als andere Reaktion, ich werde es ja nie schaffen, ich werde ja immer böse bleiben, ich werde ja nie wirklich gut sein können. Und das war ein Anhaltspunkt, ihr zu erklären, wodurch man denn gut wird. Nämlich durch die Erlösung aus dem Blut Jesu Christi, dass wir das mit eigener Kraft nicht schaffen. Wir sind nicht in der Lage, uns selbst gut zu machen. Das liegt mir schon lange zurück, ist mir bald in Vergessenheit geraten, aber jetzt beim Vorbereiten, auch jetzt beim Reden, fallen mir solche Sachen wieder ein. Und so schafft Gott Situationen, die wir zum Anlass nehmen können, unsere Kinder zu lehren, dass sie Buße tun müssen, dass sie als Kinder sündig geboren sind und ganz simpel sagen müssen, Herr, ich bitte dich um Vergebung für meine Sünde und ich möchte, dass du Herr von meinem Leben bist. Und glaubt nicht, dass Kinder die Tragweite dieser Entscheidung nicht einschätzen können. Kinder sträuben sich dagegen, wenn sie das nicht wollen. Könnt ihr euch sicher sein. Also wenn ihr in so einer Situation auf dem Heiligen Geist geleitet seid und fragt sie, ganz ehrlich, sag, möchtest du das? Möchtest du, dass dein Leben wirklich unter Gottes Herrschaft ist? Und sie sagen, ist irgendwie komisch. Dann erklär ihnen das weiter, bete für sie weiter, bis sie an dem Punkt bei dieser Frage sind, dass sie sagen, ja, das will ich. Und nehmt das ernst, Kinder wissen instinktiv, dass es etwas Größeres ist. Es gibt den Geist in dem Kind, der solche Sachen korrekt einschätzen kann, auch wenn es der Verstand noch nicht kann. Eine Sache, die mir das für mich ein Stück belegt hat, ist, bei all unseren 3 Kindern war es eine Zeit lang relativ zeitig, noch vielleicht vor einem Jahr oder so um ein Jahr rum, was weiß ich, in welchem kleinen Alter das war, Als ich sie oben segnen wollte, haben die um sich geschlagen und wollten das partout nicht haben. Und dann daran habe ich gespürt, es gibt etwas in dem Kind, was eine geistliche Realität korrekt wahrnehmen kann. Und für mich war das ein Anlass, oder für uns beide, wir haben dann in Jesu Namen den dämonischen Mächten geboten, die sich dem Segen Gottes entgegenstellen, woher auch immer die gekommen sein mögen, ist nicht wichtig zu klären. Aber wir haben gesagt, in Jesu Namen, diese dämonischen Mächte, die eine Rebellion gegen Segen Gottes in dem Kind produziert haben, den gebiete ich in Jesu Christi Namen zu gehen. Und nicht lang danach war das gut. Unsere Kinder haben sich wieder segnen lassen mit Frieden. Ich habe das dann in dem Moment, wo sie sich auch dagegen gesträubt haben, nicht erzwungen. Und ich denke, es wäre auch falsch, das irgendwie zu erzwingen. Aber lass uns wach sein und sagen, okay, da gibt es was, dem wir in Jesu Namen gebieten sollen. Unsere Kinder sind halt nicht fertig erlöste Menschen, wenn sie geboren sind, sondern sie werden als Menschen, die der Erlösung bedürfen, geboren. Und unsere Aufgabe ist, als erlöste Menschen, sie zu dieser Erlösung zu führen. Und Gott hat es so vorgesehen, dass das im Kleinkindalter leicht geht, weil die Kinder dafür noch offen sind, weil es viele Dinge im Leben sich noch nicht verhärtet haben, ist es leichter, sie dahin zu führen, dass sie ihr Leben Gott geben. Bei der Verena war es zum Beispiel eine Sache, habe ich längere Zeit das erzählt, als Jesus das Gleichnis von dem Schaf erzählt hat, was dem Hirten ausgerissen ist und dann in die Dornen gegangen ist. Ich weiß gar nicht, ob das in der Bibel steht, dass es in die Dornen gegangen ist. Jedenfalls in meiner Geschichte war das so. Und der Hirte hat es gesucht und hat es gefunden. Und irgendwann war für mich die Frage an die Verena, möchtest du, dass du so ein Schaf von Jesus bist? So kleinkindlich kann man die Dinge auch ausdrücken. Und sie hat es von ganzem Herzen bejaht. Und sie kann sich heute noch daran erinnern, dass das ein Punkt war, wo sie sich für Jesus entschieden hat. Und beim Levin kann ich mich nicht ganz konkret an die Situation erinnern, aber es gab auch die Situation, wo ich ihn gefragt habe, ob er wirklich, ob Jesus Herr von seinem Leben sein soll, ob er das möchte. Und er hat es auch bejaht. Beim Lennart bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher, da sind wir noch ein bisschen in der Entwicklung mit dem Thema. Aber daraus kommt dann auch, dass wir unsere Kinder schon im Vorschulalter lernen können, wer der Heilige Geist ist und was der Heilige Geist bewirken möchte in unserem Leben. Und wir haben mit den Großen auf jeden Fall schon darum gebetet, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Und haben ihnen erklärt, dass man dann auch in einer anderen Sprache beten kann, dass der Heilige Geist das mitbringt. Und sie haben es beide für sich dann irgendwann, wir haben es als Familie in Sprachen zusammen gebetet und sie hatten das dann auch selbst. Ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht konkret erinnern, bei welchem Kind das war, bei eins von den Kindern war das eben dann abends im Bett, dass sie einfach dann anfingen, in Sprachen zu beten und hat uns dann erzählt, dass das so gekommen ist. Und sie tun das beide, die Großen. Und es ist ein Weg, wo Gott sich Bahn bricht und wo sie auch in Gebetszeiten in der Gemeinde schon was haben, wo sie manchmal mitbeten können, wenn ihnen vielleicht auch nichts Schlaues einfällt, mit dazu zu beten. Aber nochmal zurückgekommen auf den Vers, wie wir das vermitteln, in welchen Situationen, es sind unsere Alltagssituationen. Wir müssen als Eltern uns von Gott darin formen lassen und auch stärken lassen, dass wir Wort Gottes Standby im Geist und im Sinn haben. Und so ist es leicht, Alltagssituationen zu verwenden, um Wahrheit aus Gottes Wort zu lernen. Oder es gab auch so eine Streitsituation, die wir mal zum Anlass genommen haben, intensiv über Vergebung zu lernen. Das Gleichnis von Jesus erklärt, was es bedeutet, weil sie haben sich einander, jeder vom anderen, wirklich ernsthaft ungerecht behandelt gefühlt. Es war nicht nur die Bagatelle, ums Spielzeug zu streiten, sondern ging es um die tieferen Dinge, dass der eine vom anderen gedacht hat, der behandelt mich grundungerecht, die Kinder voneinander. Und dann haben wir gesagt, was muss man tun, wenn man sich von dem anderen Grund ungerecht behandelt fühlt? Man muss vergeben. Und das ist auch schon, vielleicht schon im Vorschulalter so oder im ersten beiden Schuljahren spätestens gewesen, dass wir darüber eben mal richtig biblische Lehre gegeben haben und wo sie das auch aufnehmen konnten und sagen, okay, und auch aussprechen mussten, ich vergebe meinem Bruder und ich vergebe meiner Schwester. Sie auch verstanden haben, dass es nicht darauf beruht, dass der andere sich ändert, dass ich vergebe, sondern es ist mein eigener Entschluss. Natürlich ist das, wie es auch die Iris gesagt hat, unser Ziel als Eltern, dass diese Sachen nicht, dass sie das nicht weiter tun. Aber für sie selbst ist es die Lösung zu vergeben. Also auch ein Anlass, um Wort Gottes sie wirklich konkret und praktisch zu lehren. Unsere Kinder sehen, was wir tun. Es ist nicht jeden Sonntag, aber öfters sitze ich Sonntag früh relativ zeitig in der Stube und lese Bibel. Und als gerade die Kinder noch kleiner waren, wussten die das auch und kamen dann in den Sessel gekuschelt, haben sich einfach mit dazugesetzt in den Sessel und haben das mit angehört, weil ich ein bisschen so murmelnd lese. Und waren da still, haben mit zugehört und mich hat das nicht gestört beim Wort Gottes lesen und sie bekommen etwas mit von Nachfolge. Und das ist das, was ich jedenfalls glaube, dass sich das in unseren Kindern einprägt. Unsere Kinder spüren tief in ihrem Geist, ob unsere Nachfolge echt ist. Das kann ich nur bestätigen. Und das ist eine echte Herausforderung und auch ein Ansporn für uns, zu sagen, Herr, ich möchte dir von ganzem Herzen nachfolgen. Weil das ist die Verkündigung, die am meisten und am intensivsten wirkt. Wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten, wenn wir unser Leben danach einrichten, zu sagen, Herr, was gefällt dir? Dann werden unsere Kinder das auch übernehmen können, wissen dann, was damit anzufangen, was es heißt, dass Gott Herr ist. Und ich möchte jetzt mal, gut, ich habe hier noch einen Satz, nutze naturwissenschaftliche Erkenntnisse oder Beobachtungen in der Schöpfung, um sie über Gott als Schöpfer staunen zu lassen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Hobby von unserer Familie, aber es ist allgemein sehr zu empfehlen, auch wissenschaftliche Erkenntnisse aufzunehmen, auch gerade wenn die Kinder älter sind, auch das, was im Lehrbuch manchmal geschrieben steht, was ja nicht unbedingt falsche Beobachtungen sind, was Wissenschaftler gemacht haben, im Mikrobereich und im Weltall. Das sind einfach Dinge, die wir zum Anlass nehmen und sagen, was hat Gott nicht alles Großes geschaffen? Wie groß muss Gott sein, wenn er diese Galaxien geschaffen hat und diese perfekte Ordnung, obwohl es gar nicht nach Ordnung aussieht im Weltall? All diese Dinge, die an wissenschaftliche Erkenntnis kommen, nutzt das und fördert das auch, dass eure Kinder das auch dafür Interesse haben, um sie staunen zu lassen, wie groß Gott ist und was er geschaffen hat. Ich habe jetzt ein bisschen was, wo ich sage, es ist so, dass Gott sich durch uns als Vater und Mutter offenbart und nur gemeinsam zusammen sind wir eine vollständige Offenbarung von dem, was Gott ist. Oder können das zumindest im Ansatz sein. Er hat beide uns geschaffen, um sich selbst auszudrücken. Er sagt, ich möchte euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Er hat diese Eigenschaft des Trostes, der von Weiblichkeit verkörpert wird, von Mütterlichkeit verkörpert wird. Und er ist in seinem Wesen ein Vater. Und es gibt auf Grundlage dessen, dass er als Vater ist, gibt es irgendwie ein Geheimnis. Er hat uns als Vätern eine gewisse Schlüsselrolle im Lehren unserer Kinder gegeben. Und das nehme ich als gegeben, setze ich als gegeben voraus. Die Verantwortung, unsere Kinder zu lehren, haben wir natürlich beide, aber wir dürfen es als Väter nicht versäumen, das zu tun. Es ist, ich wage zu behaupten, schlechter, wenn wir das als Väter versäumen, als wenn das unsere Frauen versäumen. Ich weiß, dass dieser Satz sicherlich nicht konkret beweisbar ist, aber ich spüre das, da ist was dran und ich möchte es euch Vätern damit Mut machen, nehmt eure Verantwortung zum Lehren eurer Kinder wahr. Und das tun wir, indem wir regelmäßig für unsere Kinder beten. Und wir Väter sollten unsere Kinder zur Umkehr und zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist führen. Wir sollten das begehren. Wir sollten Gott darum bitten und sollten das in unserem Herzen haben. Wir sollten die Bereitschaft dazu haben. Herr, wann gibst du eine Situation, wo ich mein Kind über Himmel und Hölle lernen kann? Über Sünde und Vergebung? Über ewigen Tod und ewige Rettung? Über Rettung durch das Blut Jesu? Lass uns das in unserem Geist wach halten, dass wir eine Bereitschaft haben. Männer wie Frauen. Und ich denke, uns Männer geht's besonders was an, weil unsere Frauen viel mehr im Alltagsleben den ganzen Krieg führen müssen. Deswegen müssen wir auch dürfen wir sie damit nicht alleine lassen. Also, es ist was anderes, wenn ein Vater für seine Kinder betet, als wenn es die Mutter tut. Trotzdem sollen es sie beide zusammen tun. Und wir Väter haben eine besondere Verantwortung von Gott, das zu tun. Und wir dürfen die nicht unterlassen. Damit geben wir einen Schutz in der Familie, damit geben wir eine Stabilität, ein Halt und ein Fundament, was Gott so gedacht hat, dass wir das tun. Wir sind deswegen nicht was anderes, was Besseres oder was bei Gott mehr Geehrtes. Alles das nicht. Es ist einfach nur eine Arbeit, die wir in seinem Namen zu tun haben und eine Pflicht, die wir haben von ihm und die wir wahrnehmen müssen, weil er das sich so ausgedacht hat. Es hat keinerlei Begründung in einer herausgehobenen Stellung oder in einer bei Gott angesehenen Stellung. Alles das nicht. Es ist einfach nur eine von ihm in seiner Weisheit festgelegte Pflicht. Wenn der Mann das Haupt der Frau sein soll, dann hat er auch die, dann muss ich das äußern durch mehr Leistung für die Familie im geistlichen Bereich. Möchte ich mal so vereinfacht ausdrücken. Dann haben unsere Frauen auch den Schutz, das durchzusetzen, wenn sie wissen, mein Mann steht an dieser Stelle wie eine Eiche. Und unsere Kinder können machen, was sie wollen. Mein Mann steht hinter mir und wenn es Stress und Streit gab, mein Mann wird es genau das Gleiche sagen wie ich. Wenn man da unter Umständen anderer Meinung ist miteinander, muss man es halt hinterher mal dann bereden. Aber erstmal stehen wir für unsere Frauen, für das, was sie mit unseren Kindern gemacht haben. Ist vielleicht ein kleiner Abschweif gewesen, aber ich möchte euch Väter besonders ermutigen, lehrt eure Kinder. Überlasst das nicht allein euren Frauen. Die machen das gut. Und es ist nicht deswegen, weil das unsere Frauen nicht gut könnten. Aber wir müssen es als Väter machen, weil wir die Verantwortung von Gott haben, unsere Kinder zu lehren. Und sie in Gottes Gegenwart zu führen. Und gerade auch in der Erziehung, lasst eure Frauen nicht sitzen mit dem Durchführen der Konsequenzen, was eure Kinder anbetrifft. Gerade was der Christiane auch erzählt hat, wenn ein Kind gegen deine Frau aufmüpfig ist, dann musst du wieder blitz sein, es beim Arm schnappen und zur Seite nehmen und entweder sofort einen Schlag aufs Bein geben oder eine Erklärung geben, dass es so nicht geht. Das Kind muss eine sofortige Reaktion von dir als Mann erfahren. Das halte ich für extrem wichtig. Das hat bei mir auch nicht immer geklappt, aber ich habe mir das bewusst gemacht, dass das wichtig ist. Und manchmal klappt das auch und unsere Kinder waren manchmal erstaunt drüber. Ja, das ist wichtig, wirklich. Wir müssen, weil unsere Frauen haben eh die größere Last an Mühsal in der Erziehung. Die haben sie einfach, weil sie mehr das Klein im Alltag, jeden Tag und immer wieder den gleichen Nerv haben. Wir als Väter sind manchmal in der Versuchung zu sagen, naja, man kommt heim von der Arbeit, die Kinder freuen sich, dass man da ist. Und dann sagt die Frau, oh, heute war es übelst, die haben sich nur in der Haare gehabt. Und du sagst, was war denn, sind alle friedlich, ist alles wunderbar. Dann bleib eben nicht dabei sitzen, sondern lass dir erklären, was war. Fordere deine Kinder zur Rechenschaft und lass dir erklären als Vater, was gewesen ist. Und dann sprich ein gerechtes Urteil und sage, so nicht mit meiner Frau. Das ist das Allererste. Grundsätzlich stimmt das erstmal immer. So mit meiner Frau nicht. Und dann kann man sich über Details unterhalten, wer mit wem und was und wieso. Ich weiß, dass meine Frau da stark ist und dass sie das auch in großen Strecken alleine durchziehen musste, aber sie muss wissen können, im Ernstfall ist mein Mann der gleichen Meinung und vertritt das genauso vor meinen Kindern und hat dazu auch eine eigene Meinung, die mich in Schutz nimmt. Das ist ein kleiner Abschweif in der Richtung und da habe ich noch was, was mir auch in der Vorbereitung irgendwie im Herzen gewesen ist. Es gibt Menschen unter uns, die ihre Kinder allein erziehen müssen. Und da möchte ich eine sehr erfreuliche Begebenheit mal weitergeben. Es gab jemanden, der gesagt hat zu mir, es ist übelst mit meinen Kindern, kannst du nicht mal kommen und mit meinen Kindern reden? Von einer alleinerziehenden Mutter. Und ich möchte das als Empfehlung weitergeben für Alleinerziehende. Seid euch da bitte nicht, ich weiß, dass das was kostet. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es was kostet. Wenn man alleinerziehend ist, jemanden aus der Gemeinde zu holen und zu fragen, kannst du mir an der Stelle mal helfen? Kannst du mal dort mit eingreifen? Es gab diese Situation zweimal. Das ist nicht häufig und das muss auch nicht das Permanente sein. Aber ich möchte euch Alleinerziehenden Mut machen. Nutzt diese Chance, jemanden in Anspruch zu nehmen, dem ihr Vertrauen habt, der verheiratet ist und der Kinder hat. Das möchte ich mal als Voraussetzung geben, zu fragen, kannst du mir an dieser Stelle mal helfen, meinen Kindern mal die Sache nochmal zu erklären, die ich ihnen auch schon erklärt habe. Glaubt mir, das hilft. Und ich möchte jeden Mut machen, der an der Sache da vielleicht auch sich geschämt hat, da mal zu fragen. Ich fand das herausragend und es hat an dem Punkt auch wirklich eine Wirkung gehabt. Ihr sollt also nicht da völlig darauf verzichten müssen, dass auch ein Vater euren Kindern mal eine Richtung gibt und euch dabei unterstützt, wenn ihr alleinerziehend seid. Das kann natürlich nicht in dem Maß geschehen wie in einer Familie, wo der Mann im Hause ist, aber es soll nicht völlig fehlen. Ist auch eine gute Erfahrung für die Kinder, dort auch eine väterliche Autorität kennenzulernen. Ja. Wir haben eine Verantwortung dafür, womit sich unsere Kinder füllen. Das ist ganz klar. Wir bestimmen, was für Videos in unserem Hause sind. Wir bestimmen, was für DVDs da sind. Und wir bestimmen auch, was sie angucken. Wir haben zum Beispiel zu Hause die Serie Codename Jesus als Video. Die haben sie mal eine ganze Zeit lang intensiv angeguckt. Das ist nur mal so. Und es geht ja auch, man kann ja total was Unterhaltsames, was Abwechslungsreiches, was einfach nur welchen Nonsens auch angucken, auch mit den Kindern angucken. Und wenn sie älter sind, kann man den Rahmen auch weiterstecken. Aber dennoch, okkulte Inhalte und sexuell unreine Inhalte sind tabu für unsere Kinder, solange sie in unserem Haus sind. Und sind auch als, egal, Filme mit sexuell unreinem Inhalt, Filme mit okkultem Inhalt oder wo auch Zauberei in eine Botschaft in dem Film ist, fliegen raus, ganz simpel, und kommen nicht, werden nicht angeguckt. Damit lernen wir auch unsere Kinder, Gottes Wort gehorsam zu sein, weil Gott sagt, ich hasse Zauberei. Das ist auch ein ganz wesentliches Element, was wir unseren Kindern lernen, und auch dafür gibt es wiederum unzählige Anlässe. Zum Beispiel, du gehst im Urlaub über einen Souvenirmarkt und da gibt es Traumfänger, da gibt es glücksbringende Edelsteine, da gibt es eine ganze Palette. Und auch das, nimm zum Anlass und erklär deinen Kindern das. Sag nicht einfach, ach, das ist alles teuflisches Zeug, das dürft ihr nicht haben. Sondern sag, das und das hat die und die Bedeutung und ist deswegen hergestellt, das ist Aberglaube, Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Und er hasst Aberglaube und er hasst Zauberei. Es gibt so viele Anlässe, dass wir unseren Kindern Wort Gottes erklären. Und unsere Kinder respektieren das. Wenn wir das begründen im Wort Gottes, wenn unsere Kinder von klein auf gelernt haben, dass Gottes Wort der Maßstab ist, dann ist eine Begründung durch das Wort Gottes die plausible Ergründung, wo dann hinterher nicht mehr gefragt wird, warum ist denn das so? Es gab eine Situation, dass unsere Tochter von entfernten Bekannten einen schönen Trautbaum geschenkt bekommen hat mit Edelsteinen dran und der ihr übelst gut gefallen hat, weil es sah auch schön an, goldener Draht, so orange-gelbe Steine dran, auf so einen Kristallstein aufgepflanzt, handmade in Südafrika. Und es stand auf ihrem Geburtstagstisch und ich hatte früh beim Beten überlegt, sag, Herr, kommt mir irgendwie komisch vor. Sag, wenn das was ist, was dir nicht gefällt, dann gib mir durch deinen Heiligen Geist einen Hinweis. Und an dem Tag hörte ich die Kassette von Axel, als er in Odessa war, als er nicht in Itagil war, als er davon berichtet hat. Die Kassette hörte ich an diesem Tag im Auto und da kam genau dieser Abschnitt, als er von diesen Money Trees, diesen Geldbäumchen sprach. Da dachte ich, okay, Heiliger Geist, das war eine Antwort von dir. Und ich habe dann mich mit der Verena hingesetzt, habe das in Ruhe erklärt. Und schon beim Erklären war ja alles klar. Und sie fing bitterlich an zu weinen, weil ihr das wirklich auch übelst gut gefallen hat. Aber ihr war sofort klar, wenn es was ist, was Gott nicht gefällt, dann will ich das auch nicht haben. Obwohl ich gespürt habe, dass sie da tief traurig drüber war, weil sie sich da richtig drüber gefreut hat und gesagt, auf meinen neuen Schreibtisch, den ich gerade drüber her bin zu bauen, stelle ich mir das hin und das gefällt mir, das ist wunderschön. Und ich habe da auch gesagt, Verena, dafür such dir irgendwas aus als Ersatz, als Geschenk im Wert von 10 Euro, was dir einfach gut gefällt. Und das machen wir auch nicht alle Tage 10 Euro Geschenke, aber mir war es so, ihr zu vermitteln, Gott gibt dir was Schönes dafür, wenn du ihm was hergibst. Und es war für sie eine bewusste Entscheidung, die sie getroffen hat, deswegen, okay, wenn es Gott nicht gefällt, dann will ich es auch nicht haben. Und hat sich dazu auch selber entschlossen, das wegzutun. Aber kostet auch eine gewisse Überwindung dort, dem Kind die Wahrheit zu erzählen, aber das ist das, was sich lohnt. Lass uns nicht dort in einer falschen Scheu sein. Das ist nicht einfach. Und das hat mir auch selber in der Seele wehgetan, weil ich wusste, dass es ihr schönstes Geburtstagsgeschenk eigentlich war, was ihr übelst gut gefallen hat. Und lasst sie dabei vermitteln, dass Gott etwas Besseres hat. Und das ist wichtig. Wir können nicht unseren Kindern alle Dinge verbieten und dafür keine Alternativen bieten. Das, was auch der Christian schon gesagt hat, lasst uns Unternehmungen oder Dinge finden, die gut sind, wo unsere Kinder Freude dran haben. Sie sollen Freude am Leben haben, auch durch weltliche Dinge. Aber nicht durch Dinge, die gegen das Wort Gottes sind. Ja, oder in der Schule gibt's die Geschichten, die ganzen okkulten Geschichten, Yu-Gi-Oh-Karten etc., was unter den Schülern läuft, oder auch das, was durch den Lehrplan an Literatur vermittelt wird, sind alles Anlässe, wo wir das hernehmen und sagen, unseren Kindern, das und das steht hier, im Wort Gottes steht das und das. Wo wir unsere Kinder lernen, so wie es im Mose steht, wenn wir im Haus sind, wenn wir auf dem Weg gehen, wenn wir aufstehen, wenn wir uns hinsetzen. Also während unserem Leben lehren wir unsere Kinder, wie Gott ist. Oder durch das, was wir auch um seines Namens willen tun. Es gibt Dinge, die machen wir einfach nur deswegen, weil wir Gott nachfolgen. Zum Beispiel gehen wir in den Gottesdienst, deswegen, weil wir Gott nachfolgen. Auch das müssen unsere Kinder gelernt bekommen. Ich möchte da morgen mal noch ein bisschen was zu unseren Ordnungen im Gottesdienst sagen, aber so viel dazu. Unsere Kinder müssen auch da angeleitet zu werden, wie wir uns benehmen. dass wir unsere Ehrfurcht, die wir selber vor Gott haben, auch unseren Kindern erklären. Und das heißt, dass wir auch unseren Kindern erklären, wenn wir hier zusammen als Gemeinde sind, dass es darum geht, dass wir Gott anbeten und dass wir auf ihn konzentriert sind. Und dass wir sie lernen, was es heißt, Gott anzubeten. Sie können das verstehen. Und sie haben vielleicht nicht so eine lange Spannkraft, Gott anzubeten wie wir. Aber wir können und wir müssen ihnen erklären, dass wenn auch für sie die Power der Alle ist, dann setzen sie sich hin und sind ein Stück ruhig. Aus Ehrfurcht vor Gott, weil wir das gemeinsam Gott gegenüber tun wollen. Und das machen unsere Kinder auch nicht von alleine. Sie machen nichts Gutes, einfach nur aus sich heraus. Wir sind herausgefordert, das ihnen beizubringen. Und so ist es unsere Pflicht und wir müssen das Ziel verfolgen, dass unsere Kinder mit Anbetungszeiten was anfangen können. Das heißt, dass wir ab und zu Hause mal beten. Dass wir zu Hause mal ein Stück in Sprachen beten. Dass wir zu Hause ein paar Anbetungslieder singen. Auch wir selber haben da Ausbaubedarf oder Ausbaumöglichkeit. Aber lasst uns das Ziel verfolgen. Es ist immer wichtig, wo gehe ich denn hin? Und welche Dinge tue ich, um dieses Ziel zu erreichen? Und wenn ich möchte, dass meine Kinder sich hier in unserem Gottesdienst benehmen können, dass eine Anbetung möglich ist als gesamte Gemeinde, dann muss ich sie daran gewöhnen, muss ich sie daran lehren, muss ich sie daran erinnern. Und das klappt nicht immer, aber wir müssen das Ziel im Blick behalten. Es nützt nichts zu sagen, naja, wenn mein Kind hat halt keine Lust, da gehe ich raus und lasse es draußen, weil es hat eh keine Lust. Das kann mal sein. Also es gibt's mal, dass ein Kind einfach ein Dorf hat, wo es eine Meise hat. Einfach ein Piep hat. Und nicht will. Dann muss halt mal rausgehen, dann muss man es halt mal hart rannehmen und sagen, so geht's nicht. Und wenn es sich ausgetobt hat, kann man wieder reinkommen. Aber lass dich nicht dazu zu verleiten, zu sagen, ja, das will halt nicht, ich lasse es draußen. Nimm es immer wieder mit rein, mach ein beharrliches Training mit deinem Kind, mit dem Ziel, dass es in Anbetung mit dabei sein kann. Auch während wir im Gottesdienst sind, haben wir einen Seitenblick auf dein Kind und guck, was es macht. Und wenn es irgendwo in der Ecke sitzt und spielt, nimm es wieder her zu dir und sag, komm, wir beten Gott an. Unsere Kinder wollen das auch nicht immer. Und manchmal sagen sie, und auch meine Kinder sagen manchmal, es ist mir langweilig, wann gehen wir dann endlich in die Kindergruppe? Das passiert mal. Aber lass uns da nicht zu sehr davon beeindruckt sein und nicht aus Ehrfurcht vor der Langeweile der Kinder dem nachgeben. Sag ich mal so. Erziehung ist für uns oft auch unangenehm. Aber bringt die gute Frucht, dass unsere Kinder Disziplin lernen. Und all das wird nicht zu einer frommen und christlichen Dressur, die wir alle zu Recht nicht haben wollen, wenn wir selbst allen Ernstes und von Herzen Gott anbeten. Wenn wir selber ein Bedürfnis, ein Herzensbedürfnis haben, Gott anzubeten, dann werden unsere Kinder das nicht als Heuchelei oder als Dressur empfinden, wenn wir das von ihnen erwarten. Haben wir selber Mühe damit, dann ist der erste Schritt dahin, dass wir sagen, Herr, ich möchte lernen, ein Anbeter zu sein. Denn dann erst kann ich meine Kinder damit reinnehmen. Erst dann, wenn ich geschmeckt habe, was es heißt, Gott anzubeten, kann ich das auch meinen Kindern vermitteln. Und deswegen ist das wichtig, dass wir selber Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dann brauchen wir uns vor der Angst, dass unsere Kinder letzten Endes eine christliche Dressur vollführen, wo im Herzen nichts passiert ist. Diese Angst brauchen wir nicht zu haben, wenn wir selber in Wahrheit und in Aufrichtigkeit Gott anbeten. Unsere Kinder sehen ganz genau den Unterschied zwischen Aufrichtigkeit und Heuchelei. Und wenn wir aufrichtig sind, haben sie eine Sehnsucht, das genauso zu sein. Weil sie spüren, dass von Gott etwas kommt, was tiefer, geheimnisvoller und liebevoller, stärker, wärmer, herzlicher ist, als das, was durch menschlicher Ebene möglich ist. Und sie haben in ihrem Herzen eine Sehnsucht, das auch zu erfahren. Letzten Endes hat jedes Kind eine Sehnsucht, Gott wirklich zu erfahren, weil Gott uns Menschen dazu geschaffen hat, mit einer Sehnsucht zu ihm hin. Also dort müssen wir unsere Kinder auch trainieren, beharrlich sein, wenn es mal nicht geklappt hat, nicht entmutigt sein, wieder probieren. Oder wenn wir als Gemeinde eine Gebets- und Fastenzeit haben, nimmt es als Anlass, unsere Kinder über Beten und Fasten zu lernen und nehmt sie mit, gebt ihnen die Gelegenheit mitzufasten. Und für manches Kind, wenn ich gerade an meinen Sohn Lennart denke, ist es eine große Herausforderung, auf Süßigkeiten zu verzichten während so einer Fastenzeit. Okay, es ist Fasten für das Kind. Das muss nicht gezwungen werden, nichts zu essen. Aber leitet sie daran an, nimmt sie in alles mit rein, was wir in der Nachfolge Gottes tun. Das, was im 5. Mose steht, ist auch, betrifft, dass wir unsere Kinder in alle Bereiche, die wir in unseres Lebens, die wir in Nachfolge Gottes gegenüber tun, mit integrieren, mit reinnehmen. Dass wir ihnen das erklären, was wir machen. dass zum Beispiel, wenn Axel und Christiane auf Reisen sind oder auch andere Leute aus unserer Gemeinde vielleicht in Dienste gehen, dass wir mit unseren Kindern zusammen dafür beten. Ich weiß zum Beispiel, dass der Levin hatte war übelst tief bewegt von dem Bericht über Nordkorea und hat mehrere Tage dafür abends gebetet, da war zu Tränen gerührt. Der Heilige Geist macht was in dem Herzen unserer Kinder und wir dürfen sie davon nicht ausschließen, sondern müssen wir sie dort mit reinnehmen, dass sie darin geübt werden. Damit haben die immer mehr Leben auch in dem, was Nachfolge Gottes anbetrifft. Noch eine Sache nebenbei, wenn unsere Kinder sich bekehrt haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann bleiben sie dennoch Kinder, die in ihrem Charakter erzogen werden müssen. Lass uns nicht irgendwie in den Trugschluss kommen, wenn sie bekehrt sind und den Heiligen Geist erfüllt haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann müssen sie ja genauso wie wir eigentlich von selber Gott nachfolgen wollen, was die ganzen charakterlichen Sachen anbetrifft. Es ist eine Hilfe, eine entscheidende Hilfe, weil wir auf geistlicher Ebene unsere Kinder unterweisen und lehren können. Aber dennoch bleibt der Charakter unserer Kinder weiter formungsbedürftig und bildungsbedürftig und lass uns da nicht scheu haben, wenn unser Kind unter Umständen eine Prophetie hat vom Heiligen Geist und im nächsten Moment ist es ungehorsam, dann brauchst du trotzdem ein paar aufs Bein. Versteht ihr das? Lass uns aber auch umgekehrt nicht sagen, weil unsere Kinder noch Erziehung in den grundsätzlichen Dingen brauchen, können sie keine Offenbarung vom Heiligen Geist haben. Das sind Dinge, die können und werden parallel sein. Im Wort Gottes steht, dass unsere Kinder, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch legen wird und dass unsere Kinder weissagen werden. Und das ist so. Unsere Kinder werden weissagen, werden mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, werden Dinge sagen, die kräftig in Gott sind und werden im gleichen Moment in elementaren Dingen der Erziehung bedürftig sein. Das ist normal. Lass uns doch nicht das irgendwie gegenseitig versuchen auszutauschen. Wenn das vom Heiligen Geist echt sein soll, dann müsst ihr ja Verhalten auch einem geistlichen Menschen entsprechen. Oder wenn ihr Verhalten einem geistlichen Menschen nicht entspricht, dann kann auch die Prophetie nicht echt sein. Lass uns das entspannt und parallel sehen. Es wächst beides. Weil Dinge, die der Heilige Geist als Gabe gibt, die basieren nicht auf einem gereiften Charakter. Der Heilige Geist kann Träume, Offenbarungen, Weissagungen, Bilder, Sprachengebet geben und gibt es auch, ohne dass unser Charakter gereift ist. Das sind Gaben des Geistes. Und die Frucht des Geistes, die hat etwas mit der Reife des Charakters zu tun, die auch durch das Werk des Heiligen Geistes auch in unseren Kindern geschieht. Deswegen müssen wir sie weiterhin erziehen, auch wenn sie ganz sehr fromm sind. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie wir sie in unserem Alltagsleben lehren, Gott nachzufolgen. Oder wie wir ihnen ein Beispiel geben können, was Nachfolge Gottes ist. Zum Beispiel hatten wir, als unsere Kinder klein waren, sehr häufig Gäste in unserem Haus. Und unsere Kinder erinnern sich an diese Zeit. Wir hatten damals halt auch den Platz noch im Gästezimmer etc. Und sie waren sehr begeistert, Gäste zu haben. Und sie waren immer traurig, wenn die wieder gegangen sind. Obwohl das auch immer ein bisschen Aufwand bedeutet hat und immer ein bisschen Stress war in der Familie. Sie haben damit einfach kennengelernt, dass es gut ist, gastfrei zu sein. Ein biblisches Prinzip kennengelernt. Oder was wir auch regelmäßig getan haben, ist, dass wir ihnen abends Bücher vorlesen, die eigentlich als Inhalt ein Lebenszeugnis von Leuten haben, die Gott von Herzen nachgefolgt sind. Das ist ein guter Ort. Diese Vorlesezeit abends ist auch übelst interessant, was die Leute auch erlebt haben mit Gott. Und ist auch spannend. Und damit füllen wir auch die Kinder mit Vorbildern im Glauben. Das ist wichtig, dass sie einfach in unserem Alltag, wenn wir lesen, es ist gut, abends was vorzulesen und immer irgendwas vorliest, dann lasst uns doch was vorlesen, was Vorbilder sind im Glauben. Das sind einfach Beispiele, wie wir sie praktiziert haben, um es als Beispiel zu nennen, weil es gut war. Es gibt viele andere Beispiele, die andere getan haben, die mindestens genauso gut sind. Aber ich gebe einfach mal ein paar Bücher als Empfehlung. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, dass ich mal auch was auszubeugen. Herberger der Sechsten, Glückseligkeit von der Gladys Aylward, ist eine Frau, die auf Gottes Berufung hin nach China gegangen ist und dort eine Waisenkinderarbeit getan hat. David Wilkerson, das Kreuz in den Messerhelden. Corrie ten Boom, die Zuflucht. Jackie Pullinger, Licht im Vorhof der Hölle. Demos Shakarian, die glücklichsten Menschen auf Erden. Oder jetzt, was wir aktuell lesen, der Schmuggler Gottes von dem Bruder Andrew, der diese Arbeit offene Grenzen begonnen hat. Oder ein Buch, was uns wirklich einen ganzen Urlaub lang mal geprägt hat, jetzt vergangenes Jahr, war das Buch von Smith Wigglesworth, ein Lebensbericht über Smith Wigglesworth, ein Mensch, durch den Gott massiv und viele Wunder getan hat. Und lass uns nicht Angst haben, dass unsere Kinder dann irgendwie heilig überschraubt werden. Wenn wir aufrichtig dem Herrn nachfolgen, dann können die den Inhalt auch aufrichtig aufnehmen und können da in einem kindlichen Glauben Dinge aufnehmen als Vorbild, die sie einfach vermittelt bekommen können. Da möchte ich auch noch ein weiteres praktische Hilfe geben. In Familienurlaub ist eine Zeit, wo man mehr Kinder anleiten kann, Gott nachzufolgen, wo man immer mehr eine Gebetszeit als Familie haben kann. Und gerade letzten Urlaub, als wir zusammengepackt haben, fiel meiner Frau ein, Mensch, wir haben noch gar kein Buch mit, was wir vorlesen abends. Und da hat sie sich das ausgeborgt, das Buch über Smith Wigglesworth. Und das war gerade für diesen Urlaub, das sinnen auch unsere Kinder nach oder zitieren dann daraus oder bringen Alltagssituationen mit sowas aus dem Buch in Verbindung. Bei Smith Wigglesworth war das halt so und so. Das stärkt ihren Glauben und sie kriegen Vorbilder vermittelt. Weil wenn sie sich irgendwelche Filme angucken, gibt es auch Helden. Die sind auch irgendwo Vorbilder. Wir müssen ihnen die Vorbilder geben, wo wir wollen, dass sie die als Vorbild haben. Und durch all diese Sachen schaffen wir eine sogenannte Familienidentität, wo die Kinder von sich selbst sagen, unsere Familie ist jetzt eben so. Wenn sie ihre Familie beschreiben müssen, finden sie oder haben sie mindestens im Unterbewusstsein ein Bild davon, wie die Familie ist. Und die Familie soll so sein, dass sie Nachfolge Gottes als Familienidentität hat. Mit verschiedenen Schwerpunkten. Aber das ist das, wir müssen eine Familienidentität schaffen, die auf Gottes Wort und Maßstäben gegründet ist. Wo einfach ihr Selbstverständnis von ihrer Familie damit in Verbindung kommt, wenn sie über sich selbst nachdenken, mit den Dingen, die Gott als Maßstab gegeben hat. So, das war's von mir aus.